Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Guten Tag und herzlich willkommen. Der Onlinehandel, das Shoppen im Internet gewinnt immer mehr an Bedeutung. Das zeigen durchweg alle Studien oder Umfragen, zuletzt auch Anfang der Woche erst eine Untersuchung des Handelsverbandes Deutschland. Diese Entwicklung hat viele Folgen. Eine betrifft den Lieferverkehr in den Städten. Die Paketdienste finden jetzt schon kaum Parkplätze und stellen sich dahin, wo sie, wenn es geht, am wenigsten stören. Aber oft behindern sie den Verkehr eben doch. Wie lässt sich das ändern? Ein Projekt mit einem Lösungsversuch startete vor einem Jahr in Berlin. Heute wurde Bilanz gezogen und das ist ein Thema in dieser Sendung, in der wir darüber hinaus unter anderem auf das Treffen der maritimen Wirtschaft schauen und uns mit der Hauptversammlung von Daimler beschäftigen werden. Und durch die Sendung begleitet sie Günther Hetzke. Zum Start aber wollen und werden wir nach Berlin blicken. Die Bundesregierung hat heute milliardenschwere Hilfen für die vom Kohleausstieg betroffenen Regionen beschlossen. Welche Eckpunkte da auf den Weg gebracht wurden, das fasst jetzt Dirk Rodenkirch zusammen.
Rund 40 Milliarden Euro sollen für den Strukturwandel in den bisherigen Kohlerevieren bereitgestellt werden, bis spätestens 2038. Bis dahin soll auch der Ausstieg aus der Kohle vollzogen sein. Wir haben Wort gehalten und wir machen deutlich, dass sich die Menschen in den betroffenen Regionen auf unsere Unterstützung verlassen können, sagte Wirtschaftsminister Peter Altmaier.
Das bedeutet, wir haben zum ersten Mal in der Nachkriegsgeschichte auf einen Strukturwandel reagiert, bevor er eingetreten ist. Wir schaffen neue Arbeitsplätze, bevor die alten Arbeitsplätze wegfallen. Wir geben damit den Menschen eine wirtschaftliche und eine soziale Perspektive.
Unterstützt werden vor allem ostdeutsche Braunkohleregionen wie die brandenburgische und sächsische Lausitz sowie das rheinische Revier in Nordrhein-Westfalen. Aber auch strukturschwache Steinkohlestandorte sollen mit 1 Milliarde Euro gefördert werden. Vorgesehen ist unter anderem neue Forschungsinstitute, Industriebetriebe und Bundesbehörden anzusiedeln. Damit soll schon jetzt begonnen werden, sagte Altmaier. Die Gesetze zur Strukturförderung und zum Kohleausstieg sollen bis Anfang nächsten Jahres in Kraft treten. Die Grünen kritisieren, die Bundesregierung zäume das Pferd von hinten auf. Es werde ein Finanzpaket geschnürt, ohne den Kohleausstieg auf den Weg zu bringen. Die FDP meint, die Herausforderungen des Strukturwandels ließen sich nicht einfach mit Steuergeldern zuschütten.
Dirk Rodenkirch und die Hilfen für die Kohleregionen. Und wir bleiben örtlich betrachtet in Berlin, denn dort kamen heute die Aktionäre des Autokonzerns Daimler zur Hauptversammlung zusammen. Eine durchaus besondere Hauptversammlung, denn es war die letzte des langjährigen Konzernchefs Dieter Zetsche. Doch neben der Person Zetsche ging es natürlich auch um handfeste Themen wie den geplanten Umbau des Konzerns. Für uns war Dieter Nürnberger dabei.
Der Applaus der Aktionäre dauerte eine knappe Minute. Anerkennung für einen Unternehmenschef von Weltrang, wie es der Aufsichtsratsvorsitzende vorab formulierte. Nach 13 Jahren an der Daimler-Spitze war es der letzte große Auftritt von Dieter Zetsche. Seine Bilanz auf der Hauptversammlung war durchwachsen. Das Positive zuerst.
Mit Mercedes-Benz wollten wir bis 2020 das Premium-Segment anführen. Schon seit 2016 sind wir die Nummer 1. Diese Offensive war kein Selbstzweck. Damit haben wir uns die notwendige Stärke erarbeitet, um bei der noch viel größeren Aufgabe die Führungsrolle einzunehmen, der Transformation der Automobilindustrie.
Auf der anderen Seite mahnte Zetsche zum wiederholten Mal einen weiterhin anhaltenden und künftigen Sparkurs an. Alles stehe auf dem Prüfstand, Details jedoch Fehlanzeige. In der Bilanz 2018 konnte zwar der Konzernumsatz um 2% gesteigert werden, doch liegt man beim EBIT mit 11,1 Milliarden Euro deutlich unter dem Vorjahreswert. Auch mit den jüngsten Quartalsergebnissen und dem Börsenkurs zeigte sich Zetsche nicht zufrieden. Transformation heißt das Zauberwort für die Zukunft. Hierbei liegt der strategische Schwerpunkt auf der Elektrifizierung der Fahrzeuge. Ein teurer Investitionsprozess, so Zetsche, doch das Ziel sei klar.
Allein bei unseren Pkw stecken wir 10 Milliarden Euro in den Ausbau unserer Elektroflotte. Schon 2022 werden wir in Europa CO2-neutral produzieren. Vor 2040 soll unsere gesamte Neuwagenflotte CO2-neutral sein.
Nicht nur Lob, sondern auch Kritik übten Aktionärsvertreter. Hat der Konzern zu spät auf die klimapolitischen Herausforderungen und somit den Trend zu mehr Elektrofahrzeugen reagiert? Auch Marc Tüngler, Hauptgeschäftsführer der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz, zieht eine durchwachsene Bilanz.
Die deutsche Industrie ist dafür bekannt, dass sie etwas länger braucht mit Innovationen, aber die dann richtig umsetzt. Insofern bin ich noch nicht pessimistisch, aber es wird alles sehr, sehr viel Geld kosten. Das sind mehr als 10, 20, 30 Milliarden Euro. Und ich habe den Eindruck, dass auch die Technologie noch gar nicht richtig herausgearbeitet hat. Ist es Wasserstoff? Ist es Batterie? Was ist es eigentlich am Ende des Tages? Und man hat auch den Eindruck, die Chinesen sind schon deutlich weiter.
Beim Dieselskandal geriet auch Daimler in die Ermittlungen. Man arbeite mit den Behörden zusammen, heißt es heute lapidar. Der Diesel sei weiterhin unverzichtbarer Teil der Produktpalette. Aller Voraussicht nach wird die Hauptversammlung am Nachmittag eine Neustrukturierung des Konzerns beschließen. Es entstehen drei rechtlich selbstständige Einheiten. Damit könne man besser und schneller auf die künftigen Herausforderungen reagieren, so die Konzernspitze. Zudem sei man kooperationsfähiger. Der neue Konzernchef Ola Källenius trat heute noch nicht groß in Erscheinung. Es ist der letzte Tag von Dieter Zetsche, der Medienberichten zufolge allerdings in gut 2 Jahren als Aufsichtsratschef zurückkehren könnte.
Die Daimler-Hauptversammlung, Dieter Nürnberger, berichtete. Der Bundesgerichtshof hat heute ein Urteil zum Mietrecht gefällt. Und zwar ging es um Eigenbedarfskündigungen und Härtefälle. Und die Frage, wann schützen Härtefälle vor einer Kündigung? Bernd Wolf stellt das Urteil vor.
In Mietprozessen, die gegen eine Eigenbedarfskündigung geführt werden, dürfen Gerichte in Zukunft nicht mehr pauschal oder schematisch urteilen. Vor allem wenn Mieter einen Härtefall geltend machen, müssen sie genau prüfen, ob der wirklich vorliegt. Der BGH entschied über die sogenannte Sozialklausel, nach der ein Mieter selbst nach einer wirksamen Kündigung wegen Eigenbedarfs in seiner Wohnung bleiben darf, weil ein Auszug eine unzumutbare Härte bedeutete. Hohes Alter, Krankheit, selbst eine jahrzehntelange Mietdauer oder Wohnraumnot sollen künftig nicht mehr automatisch als Härtefall gelten. Gibt es Zweifel, muss das Gericht einen Sachverständigen hinzuziehen. Der muss in einem Gutachten ein genaues Bild über die Folgen eines erzwungenen Wohnungswechsels erstellen. Etwa, wenn der Mieter eine Verschlechterung seiner Gesundheit mit ärztlichem Attest geltend macht, welche gesundheitlichen Folgen sind im Einzelnen mit einem Umzug verbunden, wie schwer wird die Gesundheit voraussichtlich beeinträchtigt, mit welcher Wahrscheinlichkeit. In den 2 entschiedenen Fällen hatten Gerichte in Berlin und Halle gegensätzlich entschieden, ob die sehr alten und kranken Mieter sich auf einen Härtefall berufen durften. Das eine urteilte zugunsten der Mieter, das andere zugunsten des Vermieters.
Bernd Wolf zum BGH-Urteil über Eigenbedarfskündigungen und Härtefälle. Mit dem Lieferverkehr nach der Online-Bestellung wollen wir uns jetzt beschäftigen, der vor allem in den Städten ein Problem ist durch die Vielzahl der Anbieter, die nicht in Frage gestellt werden soll. Wettbewerb ist gut und wichtig, aber lässt sich die Zustellung nicht auch irgendwie anders regeln als derzeit? In Berlin wurde ein Projekt getestet, bei dem die großen Paketdienste alle einen gemeinsamen Umschlagplatz nutzen und die Pakete von dort dann mit dem Lastenrad verteilen. Klingt nach einer guten Idee. Nach einem Jahr wurde heute Bilanz gezogen und wie die ausfiel, das erzählt uns jetzt Philipp Banse.
Über den Parkplatz kurft lautlos ein gelb-rotes Lastenrad. Elektromotor mit seinen 4 Rädern, eher ein kleines Elektroauto. Hinten der große Kasten für die Pakete, vorn im Sitz die Füße auf den Pedalen, Zustellerin Steffi Kawalle. Ich winke freundlich, sie bremst scharf und lächelt.
Ich finde es super, also macht sich ideal in der Großstadt, sagen wir mal so. Also gerade in diesen großen, belebten Straßen, wo wenig Parkmöglichkeiten sind, ist es ideal. Also wir können von Haustür zu Haustür schnell ranfahren, Pakete abliefern und ist super.
Paketzustellung per Lastenrad ist nichts Neues in Deutschland. UPS etwa macht das in Hamburg seit 7 Jahren, mittlerweile in 30 deutschen Städten mit insgesamt 70 Lastenrädern, die Hälfte davon elektrisch. Ähnliches berichten andere große Paketdienste. Doch ob sich das klimafreundliche Paketrad auch wirtschaftlich lohnt, hängt vor allem von einem Faktor ab, sagt Holger Ostwald von UPS Deutschland.
Also die Standortfrage für das Mikrodepot ist ganz, ganz entscheidend.
Sprich, wo können die Paket-Lkw jene Pakete abladen und zwischenlagern, die dann in die Lastenräder geladen werden? Dieses Mikrodepot muss so günstig liegen, dass möglichst viele Kunden angeradelt werden können, und zwar schneller, als das mit einem Lkw möglich wäre.
Und das ist wichtig, weil sie verlieren Zeit durch den zusätzlichen Umschlag. Und diese Zeit Zeit muss wieder reingeholt werden, um die ganze Geschichte wirtschaftlich tragfähig zu machen.
Doch Grundstücke in zentraler Lage mit ausreichend Platz für rangierende Lkw, Lagercontainer, Lastenräder und Umkleidekabinen, solche Flächen sind rar in Städten. Wie wäre es also, wenn sich die großen Paketzusteller jene raren Flächen teilen und so Ressourcen besser nutzen?
Wenn Flächen gemeinsam genutzt werden, da lagert zwar jeder Paketdienst seine eigenen Pakete in seinem eigenen Bereich. Allerdings werden die Verkehrsflächen für Rangieren, für Anlieferungen gemeinsam genutzt,
sagt Andreas Weber vom Beratungsunternehmen LNC. Er hat das Projekt Komodo koordiniert. Berlin stellte eine seltene Industriebrache in der Innenstadt. Das Bundesumweltministerium baute für 400.000 Euro Videoüberwachung, Umkleiden und Lagercontainer. Jeder der großen 5 Paketdienste bekam einen. Ein Jahr lang kamen morgens Lkw, 160.000 Pakete wurden auf täglich 11 Lastenräder der verschiedenen Paketdienste umgeladen und im Kiez verteilt. Projektplaner Weber hat gelernt,
dass die 5 großen Paketdienste, die Wettbewerber sind, gut auch zusammenarbeiten und gemeinsam mit der Stadt Lösungen finden, wie denn das nachhaltiger gestaltet werden kann.
Weil die Pakete per Elektrorad verteilt wurden, seien in einem Jahr 3 Tonnen CO2 gespart worden. Doch das Problem an einem gemeinsamen Standort ist, er muss für alle gleich gut passen. DHL etwa hat um das Versuchsdepot herum sehr viele Kunden, ist zufrieden. Bei DHL ist aber zu hören, dass Konkurrenten das gemeinsame Depot deutlich weniger genutzt hätten. UPS etwa ist nicht zufrieden mit dem Depotstandort.
Die Zustelldichte war einfach nicht gegeben. Es waren nicht genug Pakete in einem bestimmten Bereich. Die Entfernungen pro Stopp waren zu groß. Das heißt, wir haben hier nicht den Effizienzgewinn, den wir für eine Fahrradzustellung bräuchten.
Und so werden die Paketzusteller auch weiterhin auf eigene Faust nach innerstädtischen Mikrodepots für ihre Fahrradzustellung suchen. Aber wenn Kommunen Flächen stellen und effizienter nutzen wollen, wissen sie jetzt, es geht.
Philipp Banse und das Modellprojekt Komodo. Das Bundeskabinett hat heute endgültig beschlossen, Mitte Juni kommen die E-Scooter. Mehr dazu jetzt in den Wirtschaftsmeldungen von und mit Ursula Mense.
Die neue Verordnung solle auch, Zitat, elektrisch betriebenen Fahrzeugen ohne Sitz und selbst balancierenden Fahrzeugen die Teilnahme am öffentlichen Straßenverkehr ermöglichen. Das teilte die Regierung mit. Damit sind die elektrischen Tretroller gemeint. Nach dem Veto des Bundesrats dürfen sie aber nicht auf Gehwegen und in Fußgängerzonen fahren, sondern nur auf Radwegen oder, falls es diese nicht gibt, auf der Straße. Bahnreisende müssen sich auf der Fahrt von Hannover nach Göttingen wegen der aufwendigen Sanierung der ICE-Strecke ab 11. Juni auf eine längere Fahrzeit einstellen. Bis zum 14. Dezember werden alle ICE- und IC-Züge wegen der Arbeiten über eine Nebenstrecke umgeleitet, auf der sonst Regional- und Güterbahnen fahren. Dadurch gibt es auch Änderungen für den regionalen Zugverkehr. Das teilte die Bahn mit. Bei einer internationalen Klimakonferenz in Heidelberg hat Bundesumweltministerin Svenja Schulze zur Kooperation aller staatlichen Ebenen im Kampf gegen den Klimawandel aufgerufen. Im Fokus stehe dabei die Einbindung der Kommunen. In den Städten würden mehr als 60% des CO2-Ausstoßes verursacht. Sie seien deshalb Teil des Problems und wichtiger Teil der Lösung.
Jetzt müssen wir zeigen, dass wirklich gehandelt wird. Und was wir hier tun, sind ganz praktikable Lösungen für den Klimaschutz zu finden.
Schulz nannte konkret ein geplantes Gesetz für den vollständigen Ausstieg aus der Kohleverstromung bis spätestens 2038 und den Ausbau der erneuerbaren Energien. Die Otto Group hat ihren Konkurrenten Amazon wegen des niedrigeren Steuerzahlungen in der EU scharf angegriffen. 100 Millionen Euro Steuern zahle der Otto-Konzern. Geld, das man in die Digitalisierung für Arbeitsplätze und zum Vorteil der Verbraucher investieren könnte. Gegenüber Amazon sei der gesamte Einzelhandel in der Hinsicht im Nachteil. Die Otto Group wachse jedoch nach wie vor und habe ausreichend Investitionsmittel zur Verfügung. Für andere Bereiche des Einzelhandels gelte das nicht. Otto will bis 2022 4-5% jährlich wachsen und den Konzern voll digitalisieren. Insgesamt konnte die Otto Group die selbst gesteckten Wachstumsziele aber nicht erreichen. Im abgelaufenen Geschäftsjahr lagen Umsatz und Gewinn unter den Werten des Vorjahres.
Ursula Mense mit den Wirtschaftsnachrichten. Der Ort der Konferenz mag ein wenig überraschen. Nicht Rostock oder Kiel oder Bremerhaven ist Gastgeber für die Nationale Maritime Konferenz, sondern Friedrichshafen am Bodensee. Dort, also nun wirklich fernab der Küste, trifft sich alles rund um Schiffbau, Werften oder Kreuzfahrtschiffe. Die Wahl des Konferenzortes hat aber einen guten Grund, denn damit sollte die Bedeutung der Zulieferindustrie für die maritime Wirtschaft herausgestellt werden, die eben nicht nur an der Küste, sondern auch im Binnenland sitzt. Worum es heute zum Start inhaltlich auf der inzwischen 11. Nationalen Maritimen Konferenz ging, Einzelheiten dazu von Thomas Wagner.
Ja, hier sind wir am Stand des MassQuest-Projektes. Dabei geht es darum, synthetische Kraftstoffe, methanbasierte Kraftstoffe zu erzeugen, über Wind und Strom.
Das ist ein hervorragendes Beispiel, wie man Industrie, Universitäten, Forschungseinrichtungen zusammenbringen kann.
Ein Ausstellungsstand vor dem Tagungsraum der 11. Nationalen Maritimen Konferenz in Friedrichshafen. Zwei Wissenschaftler des Karlsruher Institutes für Technologie unterhalten sich über ein neues Forschungsprojekt, MathQuest, ein System, mit dem klimaneutral synthetisches Methan für die Großschifffahrt erzeugt werden soll. Die nämlich soll grüner und umweltfreundlicher werden. Das Stichwort lautet
Dekarbonisierung des Antriebs. Dekarbonisierung des Antriebs lässt sich nicht über eine einzige Technologie erreichen. Da ist zum Beispiel der moderne Dieselmotor mit modernster Abgasnachbehandlung zu nennen. Da ist ein Gasmotor, das heißt alternative Kraftstoffe, aber auch der Einsatz von Hybridtechnologie, Elektrifizierung und Digitalisierung.
So Andreas Schell, Vorstandschef des Dieselmotorenherstellers Rolls-Royce Power Systems MTU. Gleichwohl, für den Wandel zu umweltverträglicheren und nach Möglichkeit klimaneutralen Schiffsantrieben bedürfe es auch der Unterstützung durch die Bundesregierung.
Das Ganze kostet die Industrie enorm viel Geld. Es wäre natürlich wünschenswert, dass wir am Hochtechnologiestandort in Deutschland auch Unterstützung über Forschungsprojekte bekommen.
Die Forderung nach einheitlichen Emissionsregeln und nach Unterstützung für den Technologiewandel hin zu mehr Grün auf den Weltmeeren ist das eine Thema, das die Tagungsteilnehmer beschäftigt. Und das andere?
Wir sehen uns aber international auch in einer etwas schrägen Lage, weil insbesondere aus dem asiatischen Raum sehr viel mit Dumpinglöhnen, Subventionen gearbeitet wird.
So Norbert Brackmann, Koordinator der Bundesregierung für die maritime Wirtschaft. Vor allem die Absicht chinesischer Konzerne, in den Bau großer Kreuzfahrtschiffe einzusteigen, verunsichere die einheimische maritime Wirtschaft. Brackmann fordert eine geschlossene europäische Antwort und als erstes einen europäischen Marinekoordinator. Problem erkannt, sagt eine, die einst von der Küste kam.
China war im letzten Jahr wieder unser wichtigster Handelspartner und unsere maritime Wirtschaft profitiert erheblich von den engen Wirtschaftsbeziehungen zu China.
So Bundeskanzlerin Angela Merkel zum Auftakt der maritimen Konferenz. Sie fügt dem aber ein großes Aber hinzu.
Aber ich sage auch ganz klar, dass China natürlich auch aufgefordert ist, für gleiche und damit faire Wettbewerbsbedingungen für unsere Unternehmen in China zu sorgen. So wie umgekehrt chinesische Unternehmen diese auch bei uns in der EU genießen.
Im Übrigen sprach die Bundeskanzlerin den Vertretern der maritimen Wirtschaft Mut zu beim Wandel der Großschifffahrt hin zu mehr Umweltverträglichkeit.
Und so kann auch im Seeverkehr die Elektromobilität ausgebaut werden, insbesondere bei kürzeren Strecken. Und über die Entwicklung und die Anwendung synthetischer Kraftstoffe auf der Basis erneuerbarer Energien können wir den Seeverkehr ebenfalls klimaschonender voranbringen.
Die Zuhörer vernahmen es mit Wohlwollen, obwohl Merkel keine Zusage zu den geforderten Förderprogrammen machte. Schließlich noch ein Seitenhieb der Bundeskanzlerin auf die Zollverwaltung, die bei der Abfertigung von Schiffen oftmals zu langsam und zu bürokratisch agiere. Trotz föderaler Strukturen, das könne auch schneller gehen.
Steuerverwaltungen sind sozusagen ein Wert an sich und haben die Geschwindigkeit noch nicht immer entdeckt. Also, von den...
Die Bundeskanzlerin im Beitrag von Thomas Wagner über die Nationale Maritime Konferenz. Nachdem die Fusionsgespräche zwischen der Deutschen Bank und der Commerzbank eingestellt wurden, da stellte sich natürlich die Frage, wie geht es denn weiter bei der Deutschen, aber eben auch bei der Commerzbank. Gerade bei der Commerzbank tauchten zügig Namen von anderen Geldinstituten auf, die sich laut Gerüchteküche durchaus vorstellen konnten, mit der Commerzbank zusammenzugehen. Ob es nun weitere Fusionsgespräche gibt oder eine andere Strategie der Bank, da hatten einige Antworten auf der heutigen Hauptversammlung erwartet. Ob diese Erwartungen erfüllt wurden, mehr dazu von Brigitte Scholtes.
Die Commerzbank hat ein bewegtes Jahr hinter sich. Der Abstieg aus der ersten Börsenliga in den MDAX, ein weiter schwieriges Umfeld im Bereich der Niedrigzinsen, ein niedriger Aktienkurs Und schließlich war da ja in den letzten Monaten noch das abgesagte Zusammengehen mit der Deutschen Bank. Dass diese Fusion nicht zustande gekommen ist, das finden die meisten Anteilseigner richtig. Von mehr Interesse ist es für viele aber, wie die Commerzbank sich die Zukunft vorstellt.
Ich denke, es wird für die Commerzbank irgendwann eine andere Lösung geben, ja.
Ich gehe davon aus, dass wir noch was hören werden über die Zukunft, wie es weitergehen soll und wie vielleicht dieser staatliche Einfluss abgebaut werden kann dann wieder, ohne dass man die nächste Großbank bastelt, die dann im Zweifel noch größere Probleme bringt.
Commerzbankchef Martin Zielke rechtfertigte sich nochmals für diese Gespräche. Sie seien aus vielen Gründen richtig und wichtig gewesen.
Zum einen haben sie uns darin bestätigt, dass wir bereits sehr vieles richtig machen und die passende Strategie haben. Zum anderen haben wir sehr viel Vertrauen und Zuspruch durch unsere Kunden erfahren. Die Gespräche haben aber auch gezeigt, wo wir möglicherweise unsere Strategie nachschärfen sollten. Im Herbst können wir Ihnen hierzu mehr sagen.
Bis dahin müssen die Aktionäre sich wohl gedulden. Noch also gilt die Strategie Commerzbank 4.0, nach der die Bank sich fokussieren will, ihr Geschäft digitalisieren und Wachstum organisieren. Zum Wachstum verdammt sei die Bank wegen dieser Strategie im Niedrigzinsumfeld, mahnte Klaus Nieding, Vizepräsident der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz.
Die Bank hat natürlich das Problem, dass sie auf der einen Seite ein wenig margenträchtiges Kerngeschäftsfeld sich ausgeguckt hat und auf der anderen Seite die Kosten immer noch relativ hoch sind. Ich meine, wir reden über knapp 84 Cent pro Euro, die ausgegeben werden müssen. Das ist im internationalen Vergleich noch sehr hoch.
Doch nicht nur die reinen Kosten und die Unternehmensstrategie waren Thema der Aktionäre. Die Commerzbank solle auch über die Finanzierung von Rüstungsunternehmen nachdenken, mahnte Barbara Happel vom Dachverband kritischer Aktionäre.
Sie finanziert zum Beispiel weiter Rüstungskonzerne wie Rheinmetall oder BAE Systems, die aktuell weiterhin Waffen an Saudi-Arabien liefern, die in den Jemenkrieg liefern. Und das halten wir für unverantwortlich, gerade weil auch die Bundesregierung erste Exportrestriktionen verhängt hat.
Diese Forderung erhob auch ein Menschenrechtsaktivist aus dem Jemen, der an die Menschlichkeit des Vorstands appellierte. Der will immerhin keine neuen Waffengeschäfte in den Jemen finanzieren, versprach Commerzbankchef Zielke.
Brigitte Scholtes über die Hauptversammlung der Commerzbank. Und damit leite ich nahtlos über zum Blick auf das Börsengeschehen heute mit Claudia Werle in unserem Börsenstudio in Frankfurt am Main. Frau Werle, das Manager behaupten, sie würden künftig alles besser machen als bisher. Das gehört zu ihrem Job. Die Frage ist, wird dieser Aussage Glauben geschenkt? Wie sieht es denn aus bei der Commerzbank? Vertrauen die Anleger dem Chef der Bank?
Wenn man auf die Kurstafel schaut, sind Zweifel angesagt. Ja, die Manager müssen Zuversicht verbreiten, sonst würden sowohl die Mitarbeiter als auch die Anteilseigner verunsichert. Aber es ist ja eben angesprochen worden, die große Frage ist wirklich, mit welchen Konzepten will die Commerzbank in Zukunft weiter punkten? Und diese neuen Konzepte, die sind einfach noch viel zu unklar. Die Commerzbank-Aktien heute geben deutlich nach über 3% im Minus und die Papiere der Deutschen Bank werden gleich mitverkauft. Da sehen wir ein Minus von 1,5%.
Dann gab es ja heute auch noch die Hauptversammlung bei Daimler. Wie fällt die Reaktion darauf aus?
Vorschusslorbeeren sehen anders aus. Mit dem Weggang von Dieter Zetsche müssen sich Mitarbeiter und Aktionäre nicht nur an einen neuen Chef gewöhnen. Es gibt jede Menge Baustellen. Die Gewinne gehen zurück, die gesamte Branche im Umbruch. Möglicherweise wird die Autobranche in Zukunft ja auch nicht mehr die Rolle im gesamten Wirtschaftsleben spielen, als sie das bislang getan hat. Herausforderungen sind das, auf die es keine Patentrezepte und vor allem auch keine einfachen Antworten gibt. Auch hier muss man abwarten, ob sich die neue Konzernstruktur als richtige Strategie erweist. Daimler-Aktien jedenfalls heute fast 2% im Minus.
Die Ölpreise haben auch heute wieder nachgegeben. Das ist ja oft eine Meldung, die der Lufthansa-Flügel verleiht. Heute auch?
Nein, heute nicht. Sinkende Ölpreise, gut, das bedeutet für Fluggesellschaften, sie müssen weniger Geld für Flugbenzin ausgeben. Aber das ist es ja nicht allein, was über das Wohl und Wehe einer Fluggesellschaft entscheidet. Es ist kein Geheimnis, die Geschäfte werden schwieriger. Wir haben das Anfang der Woche gesehen, als die Geschäftszahlen von Ryanair veröffentlicht wurden. Gut, die Lufthansa hat ein etwas anderes Geschäftsmodell, aber auch die Lufthansa ist dabei, Geschäftsteile auf den Prüfstand zu stellen. Zuletzt hat sie ja die Catering-Tochter zum Verkauf angeboten. Lufthansa-Papiere heute jedenfalls über 2% im Minus.
Beim Aktienmarkt insgesamt, da hatte sich ja nach dem Handelsstart lange Zeit nicht viel getan. Da ging es mal ein paar Punkte nach oben oder nach unten. Wie sieht es denn derzeit aus?
Ja, bei dem Auf und Ab ist es geblieben. Aktuell die Aktien leicht im Plus. Der DAX jetzt bei 12.168 Punkten.
Schauen wir noch auf die anderen Märkte. Was tut sich beim Handel mit Staatsanleihen und mit Gold?
Die Umlaufrendite gestiegen von minus 0,15 auf minus 0,14% und der Goldpreis aktuell 1.275,62 die Unze.
Dann fehlt uns ja nur noch der Blick auf den Euro.
Da kein klarer Trend. Der Euro aktuell 1,1151 Dollar.
Claudia Werle fasste den heutigen Handelstag an der Börse in Frankfurt am Main zusammen mit wenig Bewegung insgesamt, wie wir gerade gehört haben. Meine Kollegin Karin Fischer begrüßt Sie dann gleich ab 17.35 Uhr hier im Deutschlandfunk zur Sendung Kultur heute. Unter anderem mit einem Beitrag über Kunst und Symbolpolitik. Und mit diesem Programmhinweis geht die Sendung Wirtschaft und Gesellschaft zu Ende. Durch die Sendung begleitete sie Günther Hetzke.